nur Golf auf meinsportradio.de.
Die Irish Open im Ballyliffin Golf Club, die erlebten ein kleines Favoritensterben. 6 Spieler aus den Top 50 der Welt waren am Start, schafften aber nur 2 in den Cut, nämlich Rory McIlroy und John Rahm. McIlroy als Mitorganisator mit seiner Stiftung hat er das Turnier ja ausgerichtet, landete am Ende auf Platz 28. John Rahm, der mischte aber vorne mit, der Titelverteidiger, der sorgte auf der Schlussrunde auch nochmal für viel Spannung, aber die richtige Spannung brachten Russell Knox und Ryan Fox rein. Die kamen nämlich ins Playoff und am Ende gewann Russell Knox dieses Turnier aufgrund seiner Putting-Qualitäten. Ein Schotte siegte in Irland und die Deutschen, die fuhren mal wieder vorzeitig nach Hause. Einiges zu besprechen, also auf der European Tour mit Desiree Wolf. Desiree, Russell Knox, kein Heimsieg, den könnte er nächste Woche in Schottland dann bei der Scottish Open feiern, aber ein Ausrufezeichen in Sachen Linksgolf und noch ein weiteres Ausrufezeichen.
Ja, definitiv. Und zwar ein ganz klares Ausrufezeichen in Richtung Ryder Cup. Wir haben ja schon den 2. Platz letzte Woche in Paris bejubelt bei ihm. Und er ist einfach ein Spieler, der damit zurechtkommt, der mit so großen Turnieren auch zurechtkommt. Er hat, was ich ja übrigens leierkastenmäßig immer wieder predige, er hat natürlich auch viel PGA-Tour-Erfahrung, spielt da eben auch drüben und insofern ist das für mich ein ganz, ganz klarer Pick, beziehungsweise nicht Pick, ich gehe von aus, dass er sich da regulär für qualifiziert, für den Ryder Cup. Gerade wenn jetzt noch die Scottish Open anstehen, dann noch The Open. Es ist für mich immer noch im Nachhinein leicht unverständlich, warum er vor 2 Jahren nicht mitgenommen wurde. Da hatten wir die Situation, dass die Captain's Picks dann Lee Westwood und Martin Keimer waren und Russell Knox hatte eigentlich eine unfassbare Saisonendform. Und wurde dann zugunsten von mehr Erfahrung in Person eben von Westwood und Keimer zu Hause gelassen. Und hat sich ja im Nachhinein dann auch nicht irgendwie als wahnsinnig sinnbringend herausgestellt. Und ich denke, dass in diesem Team, was jetzt 2018 antreten wird und gerade wegen der Platzbeschaffenheit, die da eben in Versailles dann ja auch so ein bisschen Linkscourse-technisch sein wird, ist Russell Knox ein ganz, ganz klarer Kandidat aus meiner Sicht.
Hat sich ja jetzt auch in The Bubble geschoben, ist momentan 11. dieses Ryder Cups Rankings aus europäischer Sicht, also einer, der dann eben sich qualifizieren würde für einen Captain's Pick von Thomas Björn und der wird letzte Woche schon genau hingeguckt haben in Paris nach dem 2. Platz von Russell Knox und in dieser Woche hat er das natürlich auch wieder aus nächster Nähe alles verfolgt und wird den Jungen sicher auf dem Zettel haben. Und mal gucken, wie es dann in der nächsten Woche für Russell Knox weitergeht. Aber lass uns erstmal zu Russell Knox weiter gucken. Der hatte nämlich vor allen Dingen dieses Turnier, ich hatte es am Ende ja gesagt oder am Anfang unseres Takes gesagt, aufgrund seiner Putting-Qualitäten gewonnen. Mit Ryan Fox war er bei minus 14 nach der regulären Runde und die beiden mussten dann ins Playoff-Loch. Da wurde die 18 nochmal gespielt. Schon an der 18 auf der regulären Runde, da hatte Russell Knox einen langen Putt gelocht und hatte da dann mit im Grunde dieses Stechen dann letztlich erzwungen, weil Ryan Fox mit dem kurzen Putt größere Probleme hatte und dann legte er im Playoff nochmal so einen langen Putt hin und sprach hinterher auch darüber bei den Kollegen der European Tour.
That was just luck to hole it twice. Yeah, I mean obviously feeling amazing. Yeah, it's so hard to win tournaments and I mean the way I managed to do it, holding those 2 long putts. I mean it was just my time. I mean Ryan played incredible, obviously, and I mean I mean that lip out on the last, I mean it felt for him, but I mean just like I said, it was my time. I feel very lucky.
Ja, Desiree, war es Glück oder war das einfach Können oder vielleicht auch bei Ryan Fox die Nerven? Guten Lip out kann mal passieren, aber wenn du souverän zu Werke gehst, auch nicht unbedingt, weil der Putt doch recht kurz war.
Ja, also das war schon ein bisschen unglücklich. Also die Nerven spielen da mit Sicherheit eine Rolle. Der Putt von Russell Knox, mein Gott, ein Quäntchen Glück brauchst du immer, überall im Leben und auch im Golfsport. Aber also es ist letztendlich, ja, beim Golfen hast du halt einfach Tage, wo du absolut, wie soll ich das sagen, wo die Putts so klar reingehen, wo du auch, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, wo ich wirklich die Puttlinie so genau vor mir sehe und dann machst du den und dann geht der auch so rein, wie du dir das vorgestellt hast und alles schick. Und du hast Tage, wo du eigentlich genau das Gleiche ja machst. Die machen das ja nur wirklich tagtäglich und für teuer Geld. und irgendwie hast du den Touch nicht oder es ist ganz knapp. Also das, ich würde da nicht von Glück und Pech sprechen. Das ist einfach so. Du musst da auch mit leben. Ryan Fox muss da auch mit leben, so leid er mir tut, dass da eben dieser Putt an der 18 nicht reingegangen ist. Ja, aber ich meine, dafür hat er andere Tage, wo es bei ihm wieder läuft und bei den anderen nicht. Und das Putten ist halt so eine Geschichte. Und wenn du wie Russell Knox über eine Runde hinweg wirklich ganz, ganz, ganz genau spürst, aha, okay, ich bin total drauf, ich habe den Touch, das läuft heute, dann wird das quasi immer besser. Wenn du aber so gegen Ende hin denkst, so, oh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn du auch nur den Hauch einer Unsicherheit hast im Ansprechen von so einem Putt und von so einem Putt an der 18. Und da kann mir keiner erzählen, dass bei Ryan Fox da nicht die Nerven auch ein ganz gewaltiges Stück noch mitspielen, dann ist so ein Putt halt auch mal ganz, ganz, ganz knapp daneben und das kann dann halt auslippen. Also das ist ja schade für ihn, schön für Russell Knox, aber ich finde, Russell Knox hat sich das schon sehr verdient, was er da jetzt mit nach Hause genommen hat mit diesem Turniersieg.
Vor allen Dingen hatte er ab Loch 4 gewusst, ich kann heute hier noch gewinnen, ich kann niedrig scoren, ich kann da oben noch mal rankommen, ich kann diese 4 Plätze, die ich Rückstand habe nach der dritten Runde, tatsächlich noch aufholen. Diesen Gedanken hatte er nach dem Eagle an der 4.
I knew after I eagled the fourth hole, I had a chance. I hadn't missed a shot to that point. I knew I was swinging well. I knew I was going to make birdies. I had just a nice, calm, comfortable feeling. So I just put my head down, didn't really look at the board until right at the end. And fortunately, it was my time.
Ja, es war seine Zeit, auch wenn er einen Bogey auf der Back 9 kassierte. Das ließ ihn dann aber nicht wirklich aus dem Tritt kommen. Tolle 66er Runde, die dann am Ende auch den Turniersieg für ihn dann dank des Siegs im Playoff bedeutete. Es waren aber zwei Spanier, die dann auch nochmal richtig Dampf machten und richtig Druck machten auf Russell Knox und auf Ryan Fox. Das war nämlich zum einen Jorge Campillo, der am Ende Dritter wurde mit einem Schlag Rückstand, und der geteilte Vierte, John Rahm, der Titelverteidiger. Auch der machte Druck. Lass uns zunächst über Campillo reden. Eine 65, das war die beste Runde des Tages.
Ja. Also die hat er wirklich ganz, ganz toll auf den Platz gezaubert. Übrigens noch mal kurz zu dem O-Ton. Also Entschuldigung, aber ein Eagle an der 4 ist jetzt nun wahrlich nichts Besonderes. Das haben nämlich alle drei Erstplatzierten gespielt. Das sieht in der Übersicht von den Scores wirklich ganz fantastisch aus, weil du so eine gelbe 3 hast untereinander bei Russell Knox, bei Ryan Fox und bei Jorge Campillo. Insofern, also natürlich ist das ein Kickstart, wenn du da einen Eagle spielst, aber hat ja auch bei den dreien offensichtlich dann für die Top 3 Platzierungen gereicht. Aber es sieht so lustig aus, weil es wirklich komplett das gleiche Ergebnis ist. Campillo hat seine Front 9 dann noch mit 4 weiteren Birdies geschmückt. Hat halt 2 Bogies gespielt auf der Back 9. Er hat übrigens noch mal einen Eagle hinterhergeschoben, dann an der 17. Auch ein weiteres Paar 5-Loch, wo er dann noch mal einen Eagle gespielt hat. Also es ist eine Riesenrunde mit dieser minus 7, aber hat es halt nicht mehr ganz rangeschafft an die, also Endergebnis minus 13, an die minus 14, die dann fürs Playoff gereicht hätten. Aber es war ganz, ganz knapp bei ihm. Und ebenso knapp war es bei John Rahm. Der wird sich im Nachhinein wahrscheinlich ganz, ganz schrecklich aufregen über sein Triple Bogey an der 2. Ja. Das war halt einfach so ein richtiger Griff ins Klo, eine 7 bei einem Paar 4. Weil danach kannst du die Runde also als noch deutlich toller als die für Jorge Campillo bezeichnen.
Lassen wir ihn selber erzählen. Er hat die nämlich nochmal so zusammengefasst nach diesem Triple Bogey, was danach kam. Und das war wirklich klasse.
It was 9-under in the last 16 holes. What am I going to say? I mean, it's just, I missed a lot of shots today. I'm not going to lie, I missed a lot of shots. One of them caused me a triple bogey yet again, but, you know, with the ball out of bounds, what are you going to do? It's just, to be honest, to shoot 66, the way I played today from the spots I headed to today, you know, chipping in on 6, saving par on 9 from where I saved par, saving par on... where was it, 14 from where I saved par on the par 3 way long, and then make the putts I made. I mean, that up and down on 13 for birdie, it's just, it seemed quite unreal. Then there was a lot of good that came after that, you know. I mean, I played 16, 17, and 18 really, really good, also 15. But, man, I to be honest, I was just trying to get to double digits to finish as high as possible. But once I saw it roll in, I felt the way I felt. Made that birdie on 15, I'm like, you know, strong finish might actually scare the people ahead of me.
Und er hätte den People vor ihm dann auch sogar noch mehr Druck machen können an der 18, nämlich da hatte er die Möglichkeit vom Fairway beziehungsweise von aus weiter Entfernung mit einer Annäherung einzulochen. Wenn er den gelocht hätte, dann hätte er nämlich ebenfalls mit in diesem Stechen gesessen, aber hat nicht ganz geklappt, aber es hätte um ein Haar geklappt an der 18. Und da gab es dann so Parallelen zum letzten Jahr. Da hat er auch aus enormer Entfernung gelocht und damit den Grundstein zu seinem Turniersieg letztlich legen können. In diesem Jahr hat es nicht ganz geklappt. John Rahm über die 18.
I could see it rolling from the fairway and just tracking towards the hole. And you always hope, you know, at that point where it's going to go left of the pin, in my view, it's going to disappear. And I didn't know it hit the pin so center and that it was that close from going in. You know, who knows, the guys at 13 can still make birdies and get to 14 and, you know, making it wouldn't have really won the tournament. But man, it would have been nice to actually, you know, wait around and see, because it's been a special day.
I mean, it's been a tough week.
Da hatte sein Caddy, glaube ich, zu ihm gesagt, wenn du den lochst, dann bist du vorne mit dabei, und er stellt sich hin und locht ihn fast, also fast auf Ansage.
Ja, ich meine, John Rahm ist natürlich ein Megatyp. Ich glaube, dass der auch jetzt wirklich so vor sich hin reift. Wir hatten ja in seinen Anfangsjahren, das klingt, als ob es 10 Jahre her wäre, also es ist erst Monate her sozusagen, aber wir haben am Anfang immer über sein doch eher negatives, also negative Emotionen zeigendes Verhalten auf dem Golfplatz auch schon ein bisschen geschimpft. Und also auch nicht nur im Sinne von schlechtes Vorbild, sondern auch im Sinne von sich selbst runterziehen. Wir haben aber auch drüber lachen können bei Runden, wo du ihn im Fernsehbild hast und denkst, okay, der spielt jetzt einen Triple Bogey nach dem anderen und dann gewinnt er das Turnier aus Versehen und ist halt nur nicht damit zufrieden, wie seine Schläge funktionieren. Ich glaube, er wird so langsam so ein bisschen ruhiger. Er ist immer noch John Rahm, das ist natürlich klar, aber er wird so langsam ein bisschen ruhiger, was dann letztendlich sein Turnierspielen wahrscheinlich noch mehr begünstigen sollte. Und dass er natürlich unglaubliche Schläge spielen kann, das wissen wir alle. Dass dieser Chip nicht reinging, gut, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war natürlich die Führung im Clubhaus minus 13. Das hätte dann eh nicht gereicht, sozusagen im Rückblick, das hat er auch schon angedeutet. Aber es ist natürlich eine Riesenshow, die er da geboten hat fürs Publikum. Die Leute sind auch abgegangen wie Schmitz Katze. Und sowas willst du halt auch sehen. Das sind Emotionen. Das ist dann nicht einfach so, da kommen zwei Leute aufs Schlussloch, der eine puttet rein, der andere nicht. Was jetzt übrigens, damit beziehe ich mich nicht auf Russell Knox und Brian Fox, um Gottes Willen. Aber wir haben ja manchmal, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, Golfturnierverläufe, wo halt jemand wirklich sehr weit weg ist und wo es dann vielleicht nicht mehr so wahnsinnig aufregend ist. Ich meine, selbst dann gibt's ja meistens noch irgendwelche aufregenden kleinen Details. Aber in dem Fall war es so, dass John Rahm da eine richtige Show geboten hat. Wie gesagt, ich an seiner Stelle würde mir da einen Hintern beißen, dass ich dieses Triple Bogey gespielt hätte. Aber auch so kannst du natürlich nicht denken. Und der macht es ja genau richtig. Er sagt, hey, ich habe die letzten 16 Loch so und so viel unter Par gespielt. Wie viel? 9 unter Par. Und das ist super und darauf baue ich auf. Und für mich ist der also ganz klar ein Kandidat für demnächst wieder einen Turniersieg. Und dass wir ihn beim Ryder Cup sehen werden, steht außer Frage.
Definitiv. Man sieht ja auch dann bei solchen Turnieren manchmal neue Namen dann plötzlich auf dem Leaderboard aufpoppen. Eric van Rooyen zum Beispiel, der Südafrikaner, die haben wir jetzt auch noch nicht so oft da weit oben gesehen, auch noch nicht so auf dem Zettel gehabt. Aber ein geteilter 4. Platz, der kann sich auch für den erstmal sehen lassen. Hat ja auch gute Runden gespielt, vor allen Dingen Freitag mit der 65 und Samstag mit der 66. Auf der 4. Runde gab es noch eine 74, da ging es dann noch 3 Plätze runter, aber insgesamt, der war ja auch einer der Co-Leader, ein tolles Turnier von ihm.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir sehr sicher, dass er vor dem Turnier unterschrieben hätte, geteilter 4. zusammen mit John Rahm. Cool, nehme ich auf jeden Fall. Zahle ich sogar noch Geld für, in Anführungszeichen. Er kann natürlich mit dem Verlauf der Schlussrunde nicht zufrieden sein. Ich habe sowas fast befürchtet, weil er war da schon wirklich schön in Führung gelegen. Und also man hätte so erwarten können, dass er sich da den Turniersieg holt. Und ja, und die anderen um ihn rum sind halt durchgestartet mit mindestens minus 3, minus 4 bis hin zu minus 7 und er spielt halt eine plus 2. Das ist aber halt auch Lehrgeld, was du zahlen musst. Das klingt immer so arrogant, das soll es überhaupt nicht sein, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, mit diesem Druck dann im letzten Flight auf die Schlussrunde zu gehen und zu wissen, hey, ich könnte theoretisch heute mein erstes Turnier auf der European Tour gewinnen und dann auch gleich noch Rolex Series und gegen so ein Feld und alles irgendwie, alles cool und ja, und dann läuft's halt nicht so und das hast du dann richtig gemerkt, nachdem er die 3 Bogies auf der Frontline dann gespielt hat, war halt die Körpersprache auch im Eimer und er hat dann die Runde einfach nur noch nach Hause gerettet, was, also absolut, das ist auch schon eine Leistung, das hätte alles noch viel, viel schiefer gehen können sozusagen für ihn, aber ich denke, dass du da natürlich Samstag auf Sonntag schon eher davon träumst, diese Schlussrunde besser zu gestalten. Trotzdem kann er mit diesem Ergebnis absolut leben. Und ja, ich glaube, du brauchst einfach diese Erlebnisse, um an deinem mentalen Game irgendwie noch zu feilen, um zu merken, gut, okay, das hat jetzt nicht geklappt, da war ich zu sehr unter Druck, da habe ich mich davon zu sehr beeindrucken lassen. Und beim nächsten Turnier ist es dann vielleicht schon, kann er darauf schon aufbauen.
Also drücken wir ihm die Daumen, werden wir natürlich weiter verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Über die geteilten Sechsten müssen wir noch sprechen. Torbjörn Olesen, der hat sich damit auch weiter ins Gespräch gebracht für den Captain's Pick beim Ryder Cup mit seinem geteilten sechsten Platz zusammen mit Xander Lombard, Andy Sullivan und einem, den wir so lange schon nicht mehr da oben gesehen haben, der auch letzte Woche in Paris den Cut verpasst hat, der Masters-Sieger von 2016, Danny Willett, der kann immer noch Golf spielen, der kann auch immer noch putten und war selber so ein bisschen überrascht darüber, oder?
Ja, bei Danny Willett ist es wirklich ja mysteriös letztendlich. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, vielleicht auch nicht so mysteriös. Der ist einfach komplett kaputt gegangen an diesem Masters-Sieg, der ihm ja auch relativ, ich will jetzt sagen, dass er dazu kam wie die Jungfrau zum Kind, aber der basiert ja nun mal, sagen wir es wie es ist, auf diesem Totalversagen von Jordan Spieth. Mhm. Und den hätte er sonst nicht geholt, auch wenn er natürlich trotzdem da ein fantastisches Finish hingelegt hat. Das soll es nicht abwerten. Aber das war vielleicht doch irgendwie einen Ticken mehr, als er eigentlich auch von sich selbst erwartet hat. Und der ganze Rummel, der danach dann kam und diese ganze Berichterstattung und diese Erwartungshaltung, jetzt kommt der Masters-Sieger und dann muss es halt auch gehen, hat ihn, glaube ich, komplett zerstört irgendwie. Also in seinem golferischen Wohlfühlbereich, den gab es dann irgendwie nicht mehr. Gut, dann hat natürlich also auch vielleicht ganz gut parallel dazu, das war ja auch das Thema mit der Geburt seines Kindes, die ja da auch noch eben über diesem Masters-Wochenende lag, dann kam der Nachwuchs und das hat ihn vielleicht auch ein bisschen erden können, ihm vielleicht auch ein bisschen helfen können, aber natürlich jetzt kurzfristig auch sein Golfspiel nicht verbessert. Und ich glaube, jetzt sind wir langsam weit genug weg, ist genügend Gras in Form von weiteren Masters-Siegern jetzt drüber gewachsen, dass Danny Willett jetzt komplett wieder aus dem Off kommen kann und sich keiner in Anführungszeichen um ihn kümmert. Das stimmt natürlich nicht, wird sich immer jemand um ihn kümmern, weil diesen Masters-Sieg trägst du ja quasi mit dir rum wie das Jackett. Aber er kann das einfach lockerer aufspielen, er hat null Erwartungshaltung, es erwartet jetzt auch keiner von ihm zum Beispiel, dass er irgendwie, was weiß ich, ins Ryder Cup Team kommt oder sonst irgendwas, sondern er spielt einfach so vor sich hin und versucht seine Form zu finden und das gelingt ihm jetzt einfach und zwar eben abseits dieser Erwartungshaltung. Ich glaube, das war wirklich, dass Danny Willett ist kein Spieler, der damit zurechtkommt, da irgendwie im absoluten Blickpunkt des Interesses der Öffentlichkeit zu stehen.
Nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit und des Interesses waren auch leider die Deutschen bei der Irish Open. Max Kiefer am Ende 91. mit einer +3 am Cut gescheitert, 75 und 72 seine Rundenergebnisse. Marcel Siem nur 129. mit einer +6 vor dem Wochenende bereits ausgestiegen, 73 und 77 seine Rundenergebnisse. Besser lief's für die zwei Deutsche auf der Challenge Tour, nämlich bei der Prague Golf Challenge. Marcel Schneider geteilter 5., Florian Fritsch geteilter 3. und der Sieg, der ging an den Engländer Ben Stowe. Hätte für Marcel Schneider sogar noch ein bisschen mehr drin sein können, denn er war als Führender auf die Schlussrunde gegangen, hat sich da dann noch sein Score ein bisschen verschlechtert, sodass er am Ende mit dem geteilten 5. Platz aber sicherlich trotzdem zufrieden sein wird. Soweit zur European Tour und zur Challenge Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, aber die Berichterstattung zur LPGA Tour, die haben wir natürlich auch noch und da gab es einen Paukenschlag beim Thornberry Creek LPGA Classic von Se-Jung Kim.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und an deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.